abschließen und neu anfangen. Damit man eigentlich einen wirklichen Neuanfang machen kann, muss man zuerst auch einen Abschluss machen, muss man etwas Altes beenden und irgendwie so eine Art Schlussstrich ziehen. Zu dieser Jahreszeit wird das jetzt an ganz vielen Orten gemacht. Die ganzen Firmen, die machen ihre Jahresabschlüsse. Die schauen, ziehen Bilanz und schauen dann, wie war denn das ganze Geschäftsjahr? Haben sie gut abgeschlossen? Haben sie nicht so gut abgeschlossen? Haben sie Gewinn gemacht, nicht Gewinn gemacht? Das alles brauchen sie und schauen so eigentlich zurück. Sie machen eigentlich auch eine Art Rückblender. Und das ist aber nicht nur bei den Firmen so. Auch wenn man die Zeitung öffnet oder im Fernsehen schaut, da werden auch Jahresrückblicke gemacht. Auch da wird geschaut, was ist eigentlich in diesem Jahr 2019 alles geschehen? Was für Katastrophen gab es? Was für Kriege gab es oder sonstige schlimme Dinge sind geschehen? Aber auch, was ist Schönes geschehen? Wo hat jemand geheiratet? Wer wurde geboren? Oder was auch immer? Was ist da alles auch Schönes geschehen? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Und vielleicht macht auch der eine oder andere für sich selber so eine Jahresrückblende, wo man selber schaut, was ist denn in meinem Leben in diesem Jahr gelaufen? Was habe ich alles erlebt? Was habe ich alles in diesem Jahr mitgenommen, gelernt, gemacht? Und eventuell fällt auch dem einen oder anderen den Bibelvers in die Hand, den wir eigentlich jedes Jahr verteilen oder ziehen lassen, den Jahresbibelvers, den persönlichen. Und dann kann man sich auch fragen, mit diesem Vers und mit dieser Karte, ja, wie hat sich denn dieser Bibelvers in meinem Jahr gezeigt? Hat er sich gezeigt? Wie? Und das ist eigentlich auch immer ganz spannend, dann zu sehen, wie Gott bei uns in unserem Leben wirkt, wie er sich bemerkbar macht. Es ist also auch gut, dass wir auch im Glauben zurückblicken. Und da ist auch klar, wir können nicht nur einfach im Glauben zurückblicken und sagen, gut, und der Alltag ist die andere Richtung. Weil Glaube und Alltag, die spielen ineinander hinein. Also wir können nicht nur das eine so sagen, das andere so, das ist eines. Aber trotzdem ist es auch gut für uns, irgendwie einen Rahmen zu haben, dass wir nicht nur die ganze Zeit zurückschauen und dann den Neuanfang verpassen. Welche Rahmen haben wir also, um jetzt besonders beim Glauben zurückzublicken? Und da habe ich einen Text gefunden, der steht im Hebräerbrief drin, in Hebräer 13, 7-10. Ich lese den Text vor. Jetzt. Denkt an eure Lehrer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist, und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz fest, nicht durch das Befolgen von Speisegeboten. Die haben noch niemanden wirklichen Nutzen gebracht. Wir haben einen Altar, von dem die Priester des irdischen Heiligtums nicht essen dürfen. Wie hilft uns jetzt dieser Text, einen Rückblick zu machen, der auf der einen Seite klare Worte spricht, auf der anderen Seite doch seine Herausforderung hat? Etwas, was uns der Text sagt, das ist, wir sollen auf unsere Lehrer schauen. Also auf unsere Vorbilder, auf die Personen, die wir sagen, also ja, die haben was Gutes gemacht, die haben mir was gelernt, die haben mir was beigebracht oder so wie diese Person möchte ich auch leben. Und da sollen wir dann uns erinnern und schauen, was haben sie denn gesagt? Was haben sie uns erzählt? Was haben sie uns beigebracht? Oder wollten uns beibringen? Das ist auch nicht immer so einfach. Wenn ich mir überlege, Meine Tochter, die Amanda, die in der Schule ist, sie lernt viel, sie muss vieles lernen. Sie hat nur eine Zeit lang das Problem gehabt oder nicht verstanden, wenn der Lehrer gesagt hat, das Thema ist abgeschlossen, dann war es für sie gut, ich kann es vergessen. Aber der Lehrer hat gemeint, es ist abgeschlossen, ihr könnt's jetzt, ich werde es euch nicht mehr beibringen. Das muss ich sie auch zuerst noch lernen. Natürlich ist dann aber nicht nur bei den Worten soll es bleiben, sondern auch, dass wir auf unsere Vorbilder, auf unsere Lehrer schauen und betrachten, was haben sie denn getan? Was haben sie gemacht? Weil das zusammen, das Tun und die Worte, das gibt eigentlich dann die Lehre. Das, was wir für uns annehmen, was wir für uns lernen. Und natürlich spielt da dann auch dazu, halt eben, wie haben sie gelebt? Weil wenn eine Person nur die einen Dinge tut und lehrt und ganz anders lebt, dann denkt man auch wieder, nee, also, da gibt es irgendwo ein Problem. Wenn wir uns das in Erinnerung gerufen haben, dann sollen wir nicht dabei stehen bleiben und denken, ach ja, schön, ist gut, fertig, sondern dann sollen wir sie halt eben wirklich zum Vorbild nehmen, ihnen nachfolgen und versuchen, ähnlich wie sie zu leben. Ein Lehrer, den wir haben, das ist Jesus Christus. Er ist das Vorbild, woran wir uns ausrichten können, woran wir uns ausrichten sollen. Ihm, Jesus, sollen wir nachfolgen. Und das Schöne ist bei Jesus, er ist und bleibt der Gleiche. Bei mir ist es nicht so, dass er heute so ist und morgen ganz anders, sondern Jesus bleibt gleich. Wenn er uns anders vorkommt, dann ist es eher so, dass wir uns geändert haben, dass wir uns verändert haben und eine neue Blickrichtung bemerkt haben. Aber Jesus bleibt gleich. Wir verändern uns aber, denn wir machen auch immer wieder Fehler. Wir sind nicht fehlerfrei. Wir sind nicht sündlos. Wir tun auch immer wieder Dinge, Sachen, die nicht gut sind. Es kann zum Beispiel sein, dass man mit der Eifersucht oder Neid zu kämpfen hat. Dass das so eine Sache ist, wo man damit immer wieder zu kämpfen hat, eine Sache, die nicht gut ist. Wo man denkt, also das, was mein Bruder, das, was meine Schwester, das, was mein Nachbar hat, dem gönne ich das nicht. Das gehört doch eigentlich mir. Ich will das haben. Das brauche ich und nicht der andere. Das trennt uns dann aber von den anderen. Das ist nicht gut. Es kann sein, dass man mit Zorn zu kämpfen hat. Dass man wegen der kleinsten Decke, bam, an die Decke geht. Und die anderen schon nur allein, wenn man in diese Situation wieder kommt, wo jemand an die Decke steigen kann, sich schon kuschen, wegziehen und man alleine ist. Ist das auch nicht gut. Es kann sein, vielleicht, dass man mit Begehren oder mit der Begierde zu kämpfen hat. Es ist jetzt sehr ähnlich zu Eifersucht, aber nicht ganz. Weil ich verstehe die Begierde so, dass man dann nie genug bekommen kann. Dass man immer mehr haben möchte, mehr Geld, mehr materielle Dinge, mehr Liebe, mehr. Und wenn man das bekommen hat, reicht es immer noch nicht. Und dabei vergisst man dann das Wichtigste, Jesus. Es kann sein, dass wir vielleicht mit unserem Herzen zu kämpfen haben, mit unserer Herzenshärte. Dass unser Herz so hart wird, dass wir sagen, also meine Mitmenschen, die sind mir egal. Was die machen, das ist ihr Bier. Ich schaue, dass es für mich stimmt, dass es für mich gut geht. Was der anderen ist, interessiert mich nicht. Oder vielleicht, dass wir uns beeinflussen lassen von fremden Lehren. Dass wir wie so ein Blatt im Wind sind, dass wenn der eine sagt, da geht's lang, dass wir sagen, ja, das ist gut, wir folgen dieser Richtung, dann sagt ihm, nein, ist andersrum, es ist andersrum. Dass wir uns vielleicht vom Zeitgeist, von der Meinung der Allgemeinheit beeinflussen lassen und sagen, ja, was die meisten Menschen denken, das ist gut und richtig. Und dabei dann vergessen, was Jesus möchte. Und so gibt es noch ganz viele Dinge, die wir tun, die aber nicht gut sind. All diese Dinge sind aber ganz persönlich, ganz individuell. Es ist bei jedem anders. Man kann nicht sagen, gut, wir alle haben mit dem Zorn zum Beispiel zu kämpfen oder mit der Begierde. Das wäre einfacher. Dann können wir uns gegenseitig helfen und sagen, gut, wir legen das gemeinsam ab. Aber es ist bei jedem sogar eine andere Mischung von verschiedenen Sachen. Und weil das so individuell ist, weil es so verschieden ist, auf jeden persönlich ausgerichtet, ist es auch gut, dass wir uns selber prüfen. Dass wir selber in uns hineinhorchen, selber in uns hineinschauen und schauen in unserem Herz und in unserem Sinn, wo sind denn meine dunklen Ecken? Wo sind meine dunklen Flecken? Wo will der Heilige Geist mir etwas zeigen? Wo legt er mir etwas aufs Herz? Wo mich bedrückt? Wo mich belastet? Wo ich sagen muss, ja, ich merke, da ist etwas nicht in Ordnung. Da ist etwas nicht gut. Und da soll man dann auch hinhören. Und dann nicht nur einfach hinhören, sondern auch diese Dinge gleich Jesus nennen. Es bei ihm abgeben. Ihn, Jesus, um Verzeihung bitten. Denn Jesus, er ist zu uns auf die Erde gekommen. Wegen unseren Fehlern. Weil wir halt eben nicht fehlerfrei sind. Und er hat für unsere Schuld bezahlt. Ja, es geht sogar noch weiter und er lädt uns zu sich ein. Er sagt, kommt, gebt mir alles das, was euch trennt. Alles, was euch trennt von euren Mitmenschen, aber natürlich auch besonders alles, was uns trennt von Gott. Denn er hat es bereinigt, er hat dafür bezahlt. Weil das so wichtig ist, nehmen wir uns jetzt auch eine Zeit, wo wir wirklich jeder für sich selber uns einfach mal in uns hineinhorchen und selber besinnen und schauen, was liegt in mir jetzt? Jesus Christus, der Heilige Geist, aufs Herz. Dass wir das Jesus dann auch gleich im Gebet nennen. Und weil es auch manchmal hilft, nicht nur einfach im Kopf die Gedanken zu machen, sondern irgendwie in einer anderen Form, werde ich solche Zettel in die Gangreihen legen oder wer es gleich möchte, kann sich gleich eins geben lassen und auch Stifte, dass man es aufschreiben kann und dann wirklich nach vorne kommen kann, hier in diesen Korb legen kann, quasi so Jesus abgeben, so unters Kreuz stellen, Jesus übergeben. Diese Zettel wird niemand lesen. Ich wollte eigentlich hier drin, es gleich hier drin in Flammen aufgehen lassen, aber aus technischen Gründen ist das nicht so gut. Am Ende des Gottesdienstes werde ich also all diese Zettel, alles was da drin ist, verbrennen. Es wird niemand sehen, außer Jesus Christus, der es dann sehen wird. Während dieser Zeit wird ein bisschen Hintergrundmusik laufen, das nicht ganz so still ist. Und wir schließen dann zu einem späteren Zeitpunkt, den ich noch angeben werde, diese Zeit mit einem gemeinsamen Lied ab. Man muss bei diesem Lied nicht mitsingen. Wenn man noch irgendwie dran ist und etwas noch bereinigen muss, kann man es auch einfach sich die Zeit nehmen, aber das gemeinsame Lied kann einem dann auch ein Hinweis sein. Jetzt ist dann gut, vielleicht langsam das Amen zu sagen und wieder bereit sein fürs Nächste. Nehmen wir uns jetzt also ein bisschen Zeit und prüfen uns. Wir haben eigentlich jetzt unsere Lasten, unsere Fehler Jesus übergeben, zur Krippe und unter das Kreuz gebracht. Es ist von uns weg, und eigentlich ist nun eigentlich auch alles okay. Denn Jesus ist der, der vergibt. Er kann uns vergeben. Und er sagt, komm, komm zu mir und ich mach dich gesund. Ich mach dich heil. Jesus vergibt uns. Er vergibt allen, die ihm Jesus nachfolgen, die ihm Jesus lieb haben und sagen, ja, dir, Jesus, gehört mein Herz. Und trotzdem, auch wenn wir wissen, zu dem Zeitpunkt, wenn wir unser Herz Jesus geben, ist uns alles vergeben, trotzdem tut es uns gut, es immer wieder mal auch zu hören, uns wieder in Erinnerung zu rufen, es auszusprechen und dann auch für uns wirklich wahrzunehmen. Und so frage ich euch, bereut ihr eure Fehler, eure Sünden aus tiefstem Herzen? Und möchtet ihr von ganzem Herzen die Vergebung von Gott, unserem Herrn, haben? So antwortet mit ja. So spreche ich euch zu. Jesus Christus vergibt dir alle Schuld. Alle Fehler sind dir von ihm vergeben. Nichts, aber auch gar nichts, ist zurückbehalten. Amen. Mit ihm zusammen das Mahl feiern dürfen, wenn wir uns auch daran erinnern dürfen, es ist nur ein Symbol für das Mahl, das kommt, für die Ewigkeit. Wir kommen, wenn wir so gemeinsam das Abendmahl feiern, kommen wir einander näher und besonders, wir kommen auch Jesus und Gott näher. Zumindest ist das unser Gefühl, unser Gespür oder mein Gespür. Wir dürfen uns dann von unseren Lasten befreit wissen. Die, die uns bedrückt haben, die uns niedergedrückt haben. Weil wir eben wissen, Jesus Christus sagt, komm zu mir, du bist würdig. Ich nehme dir deine Lasten ab. Mit dem Abendmahl machen wir eigentlich oder erinnern wir uns immer wieder daran, es ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang für unseren Alltag, aber auch eben auch ein Hinweis auf den zukünftigen Neuanfang, dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Denn Jesus Christus hilft uns, unsere Verhältnisse, die Verhältnisse zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen, auf ein neues Fundament, auf einen neuen Boden zu stellen. Und dafür können wir nur immer wieder ihm dankbar sein. Und wir können ja auch nur immer wieder bitten, dass er uns hilft, dass unser Herz fest wird in ihm, in Jesus. Und dass unser Glauben auch wachsen kann und wir es auch bezeugen können. Dass wir dann die richtigen Worte und die richtige Kraft haben. Wir bezeugen es auch zusammen, den Glauben, mit dem Glaubensbekenntnis, dass wir auch so nochmals uns daran erinnern, wir haben durch das Abgeben der Schuld, durchs Feiern am Tisch, aber auch mit unseren Worten, mit Jesus machen wir einen Neuanfang. Das Glaubensbekenntnis wird auch gleichzeitig auch an der Leinwand angezeigt. Beten wir also zusammen und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen des Schöpfers, des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.